Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Ja, ich muss noch ein bisschen auftauen, ehrlich gesagt. Mir ist jetzt gerade so kalt. Aber gut, wir haben Tee und wir haben einiges vor uns. Übrigens, wusstest du, dass wir geblurbt worden sind oder wir geblurbt haben? Wie sagt man das? Und was zur Hölle ist dein
Lynn,
Blurb?
Du wurdest, ich glaube, Blurbs sind eigentlich nur auf Büchern, oder?
Ja, das stimmt.
Sind diese kleinen, also um es jetzt mal ganz klar zu machen, das sind diese kleinen Empfehlungen auf Büchern hinten drin, auch wenn das die meisten wahrscheinlich längst
die
wissen.
Zitate.
Also hinten drauf, die Zitate, ja. Sowas wie, ich habe geweint beim Lesen dieses Buches oder spannend, ein Page-Turner, ich konnte es nicht mehr weglegen, was auch immer. Und genau, ein Zitat von dir ist auf der Website des Schauspiels aufgetaucht, ne?
Richtig, aus unserem Podcast.
Und wie hast du dich da gefühlt, Lynn? Ich hab gehört, dass Filmkritiker da immer so hin und her gerissen sind, weil es natürlich einerseits irgendwie cool ist, da ist es ja sogar auf den Kinoplakaten dann drauf,
ja,
ne?
Ja.
Andererseits ist man ja dann quasi zitierbar für die Werbung.
Ja.
Und dass die dann immer so ein bisschen hin und her gerissen sind. Aber ich glaube, in dem Fall sind wir ja sehr froh, weil wir das Stück oder du ja das Stück Amerika von George Ferretti, um das es da geht,
genau,
ja richtig gut fandest.
Richtig.
Und das darf sich dann gerne auch transportieren.
Das stimmt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das auch so rüberkommt in dem Zitat, weil sie haben ausgewählt, ein bisschen wie die Musical-Version von Call Me By Your Name.
Ich finde, das kommt rüber.
Und weißt du, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin? Weil die in dem Stück ja alle auch so knackige, enge, kurze Sporthöschen tragen, die Darsteller. Weißt du? So diese Tennis-Shorts.
Mhm.
Naja, egal.
Und da bist du drauf gekommen?
So bin ich drauf gekommen, weil das bei der Verfilmung von Call Me By Your Name auch so ist. Und da musste ich dran denken. Jetzt sind wir geblurbt, jetzt tauchen wir da auf. Ich finde es irgendwie richtig süß.
Und damit kommen wir zu den aktuellen Themen.
Den wirklich wichtigen. Im Vulkan. Und wir haben mal wieder eine Longlist zu besprechen, sogar gleich zwei.
Sag mal, September, Oktober, ne? Das ist so die Zeit der Listen.
Es ist wirklich wahr.
Nächste Woche ist Nobelpreis und so. Es ist echt so eins nach dem anderen.
Und vor allem heute reden wir über eine Longlist, die ist wirklich long, long, long. Beziehungsweise ist es nicht mal eine Longlist, sondern es ist schon fast die finale Preisträgerinnenliste. Ich rede über den Deutschen Verlagspreis, Josef, und es gibt über 80 PreisträgerInnen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist eine Liste, die mich einfach überfordert. Wie geht's dir damit und was bedeutet der Deutsche Verlagspreis für dich?
Nix. Aber nicht böse gemeint. Beziehungsweise er bedeutet schon was, weil nämlich man immer wieder mal, wenn man auf die Websites von den Verlagen geht oder so, das dann sieht. Oder
so
auch
Stempel,
Autoren,
ne?
Autoren, genau. Und es gibt natürlich auch Autoren, Autorinnen, die dann ihrem Verlag dazu irgendwie gratulieren. Habe ich das nicht bei dir sogar gesehen?
Ja,
neulich?
Das weiß ich nicht, aber
oder ich weiß nicht, aber ich habe es auf jeden Fall.
Auch drauf, ja.
Genau, aber sowas gibt es immer wieder. Und ich habe aber jetzt keine Ahnung, wie das ganze Ding funktioniert. Gibt es da Geld für oder irgendwas?
Ja, also es gibt diese 80 PreisträgerInnen und wir dürfen jetzt gespannt sein auf die Frankfurter Buchmesse. Da werden dann nämlich noch Sonder- und Hauptpreise verliehen. Es gibt zum Beispiel eben auch eine dotierte Auszeichnung für Nachhaltigkeit im Verlag. Ich glaube 30.000 Euro oder so. Also das ist schon interessant. Aber wie gesagt, ne, bei so einer über 80 Namen fassenden Liste bin ich immer so ein bisschen überfordert. Es sind sehr, sehr viele unabhängige Verlage dabei. Sind nur unabhängige Verlage dabei? Nee. Mm-mm. Oder? Jetzt frage ich mich was. Nee, ich glaube nicht, dass das Prinzip der Liste ist. Aber es ist natürlich gut, dass dadurch so unabhängige Verlage irgendwie auch mal so ein bisschen Preisgeld abgreifen können.
Ist es nicht auch so, dass einfach im ganzen Literaturbetrieb Preise was sind, was eigentlich eine Förderstruktur für sich sind? Also es gibt zwar
total
diese Preise, damit man was gewinnen kann, aber eigentlich sind die Preise dafür da, dass man irgendwie Geld geben kann.
Genau.
An Autoren, Autorinnen, an Verlage,
damit die ihre
an
Arbeit
Projekte, genau, damit
richtig
die ihre. Und das wird aber halt als Preise werden halt diese Ausschreibungen quasi verpackt.
Ja,
wenn man
total.
So will.
Also in jedem Fall lohnt es sich mal auf die Seite des Börsenblatts des Deutschen Buchhandels zu gehen und sich da mal ein bisschen anzuschauen, wer auf dieser Liste steht. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Wie gesagt, aus Leipzig sind auch einige Verlage dabei, die sehr, sehr gut und empfehlenswert sind. Und den Link packen wir euch wie immer in die Beschreibung. Und jetzt kommen wir zu einer Liste, die nicht ganz so lang ist, nämlich die Shortlist des Förderpreises, des Wortmeldungen-Förderpreises. Und da gibt es 10 AutorInnen, die jetzt auf dieser Shortlist gelandet sind, die Texte zum Thema Abschiede geschrieben haben. So war das grobe Überthema, um das jetzt mal ein bisschen zusammenzuschnurren, auf ein Wort zu bringen. Und das Schöne dort ist, man kann auf der Website der Wortmeldungen diese Texte alle runterladen und frei zugänglich lesen.
Genau, das ist die Crespo Foundation, ne? Und die haben sich zum Ziel gesetzt, also die das ausschreiben, politisches Schreiben zu fördern und haben das einmal für einen Hauptautor und Autorin, also jemand, der schon veröffentlicht ist. Ich glaub,
genau, der Hauptpreis.
Wer war denn da schon dabei?
Judith Schalansky hat
genau,
den Preis
zum Beispiel. Also es gibt den Hauptpreis und es gibt einen Förderpreis und bei beiden geht es darum, dass man politisches Schreiben fördert oder auszeichnet. Und es gibt dann eben immer ein Thema und das ist sehr unterschiedlich und in diesem Jahr eben Abschiede.
Das darf der Preisträger oder die Preisträgerin des Vorjahres nämlich immer.
Aus der, wenn ich das so sagen darf, aus der Erwachsenenkategorie, also aus der Hauptkategorie.
Ja,
und
in
dieses
die Nachwuchskategorie.
Jahr, genau, und dieses Jahr wurde eben für den Nachwuchs bestimmt, sie sollen noch über Abschiede schreiben, beziehungsweise darüber, wie Abschiede unser Leben strukturieren oder beeinflussen.
Richtig.
Und mitmachen kann jeder, das fand ich ganz cool bei diesem Preis. Die haben nämlich, soweit ich das jetzt weiß, ihre Altersgrenze aufgehoben. Das ist ja so ein Thema bei Literaturpreisen, dass die meisten irgendwie nur bis 30 oder 35 gehen, was eine total willkürliche Grenze ist, weil wann jemand anfängt, ja auch sehr unterschiedlich ist. Und die haben dann, ich glaube, seit diesem Jahr erst einfach quasi das abgebrochen.
Aber man darf immer, also immer noch keine Veröffentlichung haben.
Genau,
keine
das ist wichtig. Genau,
damit als Nachwuchs
das ist der, das ist der Nachwuchspreis. Kannst du mir mal eins sagen, Lynn, bevor wir darüber sprechen, wie stehst du denn dazu, zu solchen, sag ich mal, Schreibaufgaben, die dann dein politisches Schreiben erwecken sollen oder sowas? Wie ist da so dein Verhältnis? Machst du da mit oder?
Schwierig. Also ehrlicherweise, wenn ich nicht gerade an was arbeite, was dazu passt, dann wird das eigentlich nicht passieren, dass ich mir zu einem bestimmten Thema einen Text ausdenke. Ich habe schon versucht, möglichst weit gedehnt diese Themenvorgaben zu verstehen, um dann irgendwelche Texte einzusenden, die noch rumlagen, also vor allem während meiner Studienzeit.
Ja.
Aber das ist einfach vergebene Mühe, weil man merkt es den Texten an. Oft merkt man es den Texten einfach an, wenn sie nicht passgenau sind und Zeit für eine Ausschreibung extra was zu schreiben, ist auch irgendwie schwierig. Also sich die Zeit zu nehmen. Ich meine, das wäre total aufwendig. Und in Anbetracht der Tatsache, dass ein Sieg wirklich äußerst unwahrscheinlich ist, setze ich meine Prioritäten da etwas anders. Wie siehst du das? Ich finde das immer ein bisschen schade manchmal mit den Themen, weil ich so
Das geht mir auch so, weil ich mir irgendwie so denke, du sagst, die Leute sollen politisch schreiben und dann sagst du ihnen, welches Thema sie bitte bearbeiten sollen, wie so eine Hausaufgabe. Und ich finde, das Wichtigste bei einer eigenständigen politischen Position ist, dass sie eigenständig ist. Weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie, also es gab ja auch schon, glaube ich, mal eine Ausschreibung zu was wie KI oder sowas. Ja. Also es gibt sozusagen dann schon so immer oder oft, also dieses Mal war das Thema sogar mit Abschiede relativ offen, sag ich mal. Es gab aber auch schon viel mehr so konkrete Themen, also so Umwelt, Klima, so die Trendthemen sozusagen. Mhm. Und jetzt will man mit Geld Leute dazu bringen, dass sie was dazu schreiben und will mit Geld quasi politische Texte zu diesem Thema fördern. Und das, ich finde irgendwie, also ich finde das mit dem Geld sehr gut, aber ich finde dieses konkrete Sagen, bitte schreib jetzt was über Klima, wenn es jetzt nicht ein Auftrag ist, sagen wir mal für ein Magazin oder weißt du was, wo es sowas ist oder für eine Reihe jetzt, wo man sagt, bei einem Verlag erscheint eine Reihe zu Umweltthemen und kannst du dieses Thema abdecken oder so, das ist was anders. Aber ich finde gerade beim Nachwuchs, da ist es doch eigentlich diese Phase, in der man noch tastet, in der man noch sucht, in der man noch überlegt. Und natürlich kann das irgendwie eine Erleichterung sein. Ich glaube, für manche Leute ist es auch wirklich eine Erleichterung, gesagt zu kriegen, das ist das Thema, schreib was dazu.
Ja.
Aber ich habe irgendwie schon so ein bisschen auch so ein Unwohlsein manchmal, wenn ich das so sehe, wie das funktioniert. Ich denke mir dann manchmal so, man sollte idealerweise mehr fördern, dass die Leute sich einfach ihre eigenen Gedanken machen und dann ihre Texte schreiben. Und man könnte ja auch einfach sagen, politischen Text.
In welcher Hinsicht. So ist es ja auch beim Hauptpreis.
So ist
da
es
geht es um die kritische Kurztexte.
Und es gibt natürlich auch andere Preise, die offen sind einfach. Ne? Also das ist einfach eine Entscheidung quasi, wie man da vorgeht.
Ich finde aber das Thema Abschiede, wie du auch gesagt hast, ist ein ziemlich gutes Thema, weil es sich eben sehr, sehr frei bearbeiten lässt und interpretieren lässt.
Das fand ich auch. Also dieses Jahr konntest du quasi in das Thema so ziemlich alles reinhauen.
Richtig.
Weil auf einer gewissen Ebene hat alles irgendwie mit Abschied zu tun. Mhm. Ne? Also wir haben ja auch ein paar Texte uns angeguckt und das ist, wie du gesagt hast, auch eine Empfehlung von uns. Guckt euch einfach mal, wenn ihr Bock habt, auf kurze Texte, die auch gut geschrieben sind, die ich zumindest gelesen habe, waren wirklich auch interessant und abwechslungsreich. Und dann kann man das halt auf der Website, kann man die Texte halt als PDFs downloaden. Und das ist schon was Cooles irgendwie auch, wenn man so gucken will, was schreiben denn junge Menschen.
Was schreiben die jungen Leute gerade so? Oh Gott, herzlich willkommen im Rentnerclub Wasser und Buch. Also, weißt du, ich finde es echt spannend, weil dieses Zugänglichmachen der Texte hat so eine enorme Transparenz. Und es ist jetzt nicht so wie bei zum Beispiel Deutscher Buchpreis, man hat dann so ein Heft mit so Leseproben, aber es sind halt ganze Romane und im Prinzip kann man das nicht wirklich mitbeurteilen, wenn man die Texte nicht komplett gelesen hat. Hier geht das halt wirklich rascher, weil die Texte so 6 bis 9 Seiten lang sind.
Genau.
Und es ist total vielfältig gewesen in diesem Jahr. Auch wieder gab es QR-Codes in den Texten, die zu irgendwelchen Dokus geführt haben. Es gab Listen, Fragmente, Collagen und so weiter. Das fand ich schon sehr, sehr interessant. Und jetzt wollen wir uns mal unsere Top 3 vorstellen.
Also bei mir sind es zumindest die 3, die ich gelesen habe.
Fandst du direkt super gut?
Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich die quasi so in irgendeiner Weise kategorisieren kann. Mhm. Aber ich habe mich einfach gefragt, wie sind die mit Abschied umgegangen? Und dann gibt es einmal den Text von Katrin Viereck, die auch in Leipzig studiert hat. Der heißt Eckbank. Da geht es so ein bisschen um, beschrieben wird so eine Landwirtschaftsszenerie. Und dazwischen gibt es immer wieder zwischen den Beschreibungen, also es ist klar, die Person, die das beschreibt, schildert das im Rückblick. Also es ist eine Erinnerung an eine Kindheit oder Jugend in der Landwirtschaft, die Familie dort. Und es gibt auch diese Bewegung, die es ja dann oft gibt von, ich bin in die Stadt gegangen, ich habe mir was anderes gemacht, ich schreibe jetzt, aber ich komme immer wieder dahin zurück. Und das hat man in diesem Text, also dieser Abschied, der bis heute reinwirkt sozusagen. Und in der Beschreibung dieses Abschieds kommen immer wieder so kleine essayistische Einschübe, was eigentlich hauptsächlich Definitionen des Wortes Nostalgie sind. Also, nicht Nostalgie, Entschuldigung, aber eng verwandt vielleicht, Kitsch. Also es gibt ganz viele Kitsch-Definitionen, die immer wieder diesen Text durchziehen und dadurch den Text so ein bisschen diese Erinnerung gleichzeitig kommentieren. Also dieses Hin und Her zwischen, ich erinnere mich und das ist sehr wichtig für mich, aber ist es nicht eigentlich Kitsch?
Ha, das ist interessant, dann, da hatten wir es schon so oft von, dass dieses Erinnern immer so hochgehalten wird als auch Schreibanlass und
genau,
so weiter.
Genau, und der Text unterläuft das immer so ein bisschen und fragt sich aber auch gleichzeitig, ist Kitsch eigentlich was Schlimmes? Ne? Also
okay.
So, und so geht das die ganze Zeit. Das funktioniert als Erzählprinzip auf der Seitenzahl gut. Ich glaube, bei 40, 50 Seiten würde man denken, Gott, ich habe es verstanden.
Ja.
Ne? Weil es gibt so, kennst du es, wenn Erzählprinzipien so sehr klar sind, immer so, kommt immer das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das.
Irgendwann durchschaut.
Und irgendwann hast du
es
durchschaut
genau.
Und denkst du so, okay, es reicht.
Gut.
Aber wenn es halt 6 Seiten sind, super.
Ja, dann kann ich super gut anschließen mit einem meiner Favoriten, nämlich von Mücay Türk, der auch in Leipzig studiert hat. Und bei dem Text geht es auch um Kindheitserinnerungen. Der Text heißt Holunder. Es geht um Kindheitserinnerungen, den Zugriff darauf, die Deutung dieser Erinnerung, die Widerfahrnis, die darin liegt, sich zu erinnern. Also dieses doppelte Ausgeliefertsein, einmal in der Situation selbst und einmal im Durchleben der Erinnerung. Und es geht auch viel um das Dunkle und das Geheimnis. Und kennst du das, wenn du Texte öffnest und die sind schon so formal so speziell? Und manchmal habe ich so Phasen, wo ich da einfach keinen Nerv zu habe, wo ich denke, ich möchte jetzt einfach ganz großen Anführungszeichen das Wort normal. Ich möchte einfach in Anführungszeichen einen normalen geschriebenen Text lesen, weil manchmal liegt so dieses Gute so in der Einfachheit. Und so ging es mir mit Holunder, dass ich wirklich die ersten zwei Zeilen gelesen habe und dachte, das ist es. Da will ich jetzt sofort drinbleiben. Das ist so simpel und gut geschrieben. Einfach ein guter Text, durch den man so durchrutscht und da man aber auch ein bisschen verändert wieder rauskommt, fand ich super. Und ganz ähnlich ging es mir mit dem Text von Maurus Jacobs, der so Reiseberichte gegeneinander schaltet, also auch so ein bisschen in die Geschichte schaut. Ich mag das immer ganz gern, wenn so eigene Reiseerlebnisse wie so eine Folie sind, die dann vor so bekanntere Reisetagebücher gehalten werden.
Ja.
Und oder unbekannte, aber eben bereits bestehende Reisen und sich davon eben abheben und mit denen aber auch teilweise überschneiden. Und hier geht es darum, dass das Ich in dem Text ein Haus finden will, in dem dieses Ich als Kind gelebt hat. Die Mutter wird nicht gefragt nach der Adresse, weil sie nichts davon wissen soll. Und geleitet von ein paar blassen Erinnerungen, heißt es dann im Text, denen natürlich nicht zu trauen ist. Und da wären wir wieder bei den Erinnerungen. Und auch hier geht es um Abschiede in gewisser Weise, nämlich auch um den Abschied von einer gewissen Vorstellung, die man sich macht.
Mhm.
Ne, und einem Wunschdenken und den Abschied von einer Illusion vielleicht auch. Es ist auch ein Nachdenken über Erzählungen von Alice Munro, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Eine Rückkehr in die Landschaft einer Kindheit und die Unmöglichkeit der Rückkehr in diesen Lebensraum.
Alice Munro ist auch so ein Thema für sich, ne? Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Da gab es ja jetzt in den letzten Monaten auch noch einen ziemlich großen Skandal um sie und ihre Ehe mit ihrem Mann.
Oh, das habe ich natürlich gar nicht mitbekommen. Warum reden wir da nicht drüber, wenn wir uns hier im Vulkan befinden?
Dann lass uns kurz drüber reden. Also Alice Munro hat ja den Nobelpreis gewonnen, da war sie schon relativ alt.
Ja.
Und sie war einfach weitgehend bewundert über viele Jahrzehnte, auch zu Recht. Sie schreibt extrem gute Geschichten. Sie hat diese Geschichten oft geschrieben, parallel, während sie sich zu Hause um ihre Kinder gekümmert hat und so, und wurde auch so ein bisschen so eine Ikone, würde ich sagen, für Frauen, die trotz der ganzen Care-Arbeit irgendwie schaffen, eine Literatur zu schreiben. Und ich glaube, es war dann auch, als sie den Nobelpreis gekriegt hat, ein großes Ding, dass sie halt damit ausgezeichnet wurde mit ihren Geschichten, die oft auch sich im häuslichen Feld behandeln, sozusagen oft über sehr, sehr lange Zeiträume hinweg geschrieben. Es kam nach ihrem Tod, ist ihre Tochter in die Öffentlichkeit gegangen. Und ich glaube, es ist eine ihrer Töchter. Und die wurde von dem Vater tatsächlich missbraucht. Und Alice Munro hat quasi immer diesen Vater gedeckt und hat halt diese Komplizinnenrolle übernommen, die, was man ja auch oft kennt. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so leicht, dass ich will da jetzt gar nicht irgendwie aus der Ferne mit irgendwelchen Schuldzuweisungen oder so, aber es ist natürlich so, dass aus Sicht der Tochter, so wie sie das geschildert hat, sie gesagt hat, ja, meine Mutter, die alle gefeiert haben, die wollte halt nicht, dass das rauskommt, und die wollte auch, weil sie schon einen gewissen Erfolg hatte, quasi nicht, dass ihr Name damit irgendwie in Verbindung gebracht ist. Und eigentlich bin ich dann quasi, als ich dann damit umgehen musste, isoliert gewesen in diesem ganzen, Setting.
Ja.
Ne? Und das finde ich, das sind diese Geschichten. Wir kommen auch bei Paul Auster zu einer anders gelagerten Geschichte, aber es sind eben so diese Geschichten, die eben auch zu so einem Leben gehören, ne, und auch zu so einer Biografie dann irgendwo mit dazugehören.
Ja, und da merkt man auch mal wieder, wie schnell man, also auch wir hatten schon mal ganz am Anfang, als wir den Podcast ins Leben gerufen haben, über diesen Geniebegriff gesprochen, über das Abfeiern und diese heroische Betrachtung und Verklärung von Menschen, die wir bewundern möchten. Mhm. Und dass das immer so eine Sache ist, weil halt irgendwie alle Menschen halt einfach, ne, irgendwie Angst haben davor, einen gewissen Status oder ihr Gesicht zu verlieren. Und dass das irgendwie, immer schon, also ich weiß nicht, ich finde dieser Impuls des Verehrens und des Anhimmelns, das ist so diese eine Sache. Natürlich will man Leute irgendwie für ihre Leistung gerne auszeichnen.
Ja, oder man spiegelt sich in manchen Sachen vielleicht wieder, ne? Also man kennt das ja vielleicht, dass man ein Buch liest und es berührt einen halt total und man erkennt was von sich selber da drin wieder. Und vielleicht auch, weil man was, also ich glaube, das hat manchmal auch sowas, das hat sowas Narzisstisches oder so eine Suche nach Gemeinschaft. Und wenn du dann das Gefühl hast, jemand versteht mich total, weil der schreibt genau das auf oder die schreibt genau das auf, was mich selber auch extrem berührt oder so, dann gibt es so einen Impuls, diese Person halt zu mögen. Weil man das, was man selber denkt und was genauso ist, ja auch mögen will. Weißt du, was ich meine?
Und weißt du, was ich auch glaube? Ich glaube, man muss das Pferd von hinten aufzäumen sozusagen, wenn ich mir diese Plattitüde kurz erlauben darf.
Reitmetaphern.
Reitmetaphern. Ich glaube, diese Bestürzung, die man nach solchen Enthüllungen hat, die finde ich, glaube ich, so geheuchelt irgendwie. Weil ich denke, was hast du erwartet, dass dieser Mensch irgendwie, also du hast halt diese Erwartung, dass diese Menschen nichts zu verbergen haben. Und ich glaube, das finde ich immer so schwierig.
Ja, genau. Ich weiß nur nicht, ob es geheuchelt ist oder ob es sozusagen eher so ein Anlass ist zu sagen, vielleicht bist du zu stark in diese Verehrungsfalle gegangen.
Ja,
weißt du,
was
ich meine? Also, weil es ist ja nicht unbedingt böswillig, dass man irgendwie so, dass man was mutwillig ignoriert, weißt du? Das wäre jetzt, finde ich, so, wenn du
das irgendwie… Das hat wahrscheinlich die Autorin gemacht.
Ja, genau.
Dieser Impuls, etwas mutwillig zu ignorieren, natürlich, den kann man nicht immer vorwerfen, aber…
Ich verstehe, was du meinst, und ich finde das aber auch wichtig, weil ich glaube, gerade in dieser Kulturindustrie, in der Literatur, aber auch im Film und so, es gibt immer so viele Geschichten, wenn dann was rauskommt, dann wussten eigentlich alle Bescheid, also in ganz vielen Bereichen, und aber alle haben es halt gedeckt, weil es auch eine Marke ist. Es ist halt immer auch eine Marke. Eine große Autorin, ein großer Autor sind Aushängeschilder von den Verlagen. Wenn du an die Buchmesse gehst, dann hängen da die großen Fotos und sowas. Damit werben die, damit sind sozusagen, damit bestimmen die auch so ein bisschen, definieren die sich auch selber, sagen, wir sind der Verlag X und wir haben Autorin, Autoren XY. Und das muss man immer auch wieder hinterfragen und immer auch irgendwie konkret bleiben bei den Büchern, bei den Texten, die man bespricht. Und nicht irgendwie aus dem einen alles andere ableiten, weil ich glaube, da kann man wirklich viel in die Irre gehen. Ich empfehle noch ganz kurz einfach zwei Texte.
Ja, mach das mal.
Wie schön es sein muss, Krallen zu haben von Lea Weber. Da geht es darum, dass eine Protagonistin ihre Mutter verliert oder die Mutter ist schon ziemlich krank. Und es geht so ein bisschen darum, also ich dachte bei dem Text, ich habe schon viele Texte gelesen, die so ähnlich funktionieren. Also wenn jemanden verliert und noch relativ jung ist, dann hat es oft ähnliche Implikationen im Schreiben darüber, sage ich mal. So dieses erste Auseinandersetzen damit, dass man irgendwie, also von der Endlichkeit, gleichzeitig natürlich, wenn du die Eltern zu verlieren drohst, auch existenzielle Fragen für einen selber. Was ich bei diesem Text ganz interessant fand, dass zu diesem Abschiedsgedanken immer so die Ebene der Freundinnen kam, mit denen man sich unterhält, denen diese Person aber nicht sagt, dass ihre Mutter so krank ist, weil sie quasi nicht diese traurige Gestalt am Bett ihrer Mutter sein will, sondern weil sie irgendwie noch mehr sein will, weil sie ja trotzdem auch noch jung ist und weil sie irgendwie damit zurechtkommen muss. Aber man hat ja oft eher dieses, dass die Freundin oder der Freundeskreis dann so einen auffangen. Und hier ist es eher eine Verweigerungshaltung zu sagen, das will ich nicht. Ich will, wenn ich mit meinen Freundinnen zusammen bin, einfach die junge Frau sein, die liebt und die Fußball spielt und so, und ich möchte aber nicht dann für die Momente mal die sein, die trauert. Und noch ein anderer Text, der ist von Liv Tastüm, ich hoffe, dass man es so ausspricht, Abzulegen das Blau, und da geht es um eine polnische Großmutter. Die Liv Tastüm hat aber gleichzeitig noch eine dänische Mutter, und es geht so ein bisschen um die Abschiede, was passiert. Anhand der Großmutter wird das so ein bisschen erzählt, was passiert, wenn man aus dem einen Land geht und dann versucht man sich im anderen Land zu assimilieren. Also die kommen dann in Bayern an, und wie man sozusagen seine ganze Sprache und alles hinter sich lässt. Und so hat das diese Großelterngeneration noch gemacht. Und was ich aber ganz interessant finde zu sehen, dass die Liv Tastüm halt sagt, nee, also ich suche jetzt nach einer Sprache, die das alles vereint. Also ich versuche sozusagen das Dänische mit reinzubringen, ich versuche die wenigen polnischen Wörter, die ich kenne, mit in die deutsche Sprache zu bringen, ich versuche die deutsche Sprache damit einzuarbeiten, und ich glaube, das ist tatsächlich ein Phänomen, ich weiß nicht, wie dir das geht, was man schon irgendwie so öfters mal jetzt gelesen hat in den letzten Jahren, dass Autoren, Autorinnen, ich muss da jetzt zum Beispiel an Lena Gorelick auch denken, mhm, oder so, wirklich versuchen, wenn sie dann in Deutsch schreiben, weil sie halt hier sind und dann hier angekommen sind und hier anfangen zu schreiben, auch Olga Krasnova oder so, aber trotzdem versuchen noch Teile ihrer anderen Sprachen, von denen sie auch herkommen, was so ihre Muttersprache ist, trotzdem noch mit lebendig zu halten und nicht zu verbergen und irgendwie in die Ecke zu schieben und zu versuchen, die deutscheste aller Geschichten zu schreiben. Auch Sasa Stanisic zum Beispiel, ne, der ganz klar auch mit Sprache spielt und auch klar macht irgendwie, woher er kommt und wie er diese Sprache benutzt und dass er sie auf seine eigene Weise nach seinen Regeln in Anführungszeichen benutzt.
Schon allein auch die AutorInnen, die oft die Sprache bewusst brechen, weil es nicht das Ziel ist, ein fehlerfreies Deutsch zu sprechen. Also wir haben Thomas Gadi, der das öfter gemacht hat. Auch Giorgio Ferretti zum Beispiel, über den wir eben gesprochen haben in seinen Texten. Das ist auf jeden Fall eine Riesenbereicherung, diese Mehrsprachigkeit und die dann auch im Text zu finden.
Und das, sage ich mal, auch Selbstbewusstsein, das jetzt einfach zu machen, statt das eben, wie gesagt, unter den Teppich zu kehren. Ne? Ja. Gibt es noch was Neues, Lynn?
Nee, war aber auch genug. Was für eine Abschweifung. Nee,
also nächste Woche werden wir über den neuen Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerin reden.
Haben wir nicht gewettet?
Wir haben noch nicht gewettet. Sollen wir wetten? Hast du schon eine Idee?
Ich habe gar keine Ahnung.
Ich habe auch keine Idee. Also falls wir wetten, dann halten wir euch auf Instagram auf dem Laufenden. Und dann gucken wir mal, was rausgekommen ist. Aber ich glaube, meistens kann man bei sowas nur verlieren.
Die helle Kammer.
Lynn, wir sind heute nochmal bei Paul Auster. Was heißt nochmal? Wieder. Und wir hatten schon lang und ausführlich in der letzten Folge über Austers Hang zu New York gesprochen. Über Austers Studienzeit, hattest du erzählt.
Diese
Jahre, wo er mit Politik in Berührung kommt, wo er versucht, irgendwie seinen Platz zu finden. Und dann ist er eine Zeit lang in Paris, macht da unterschiedliche Jobs. Er hat da unter anderem auch eine kleine Assistenz für Samuel Beckett gehabt, hat für den ein bisschen gearbeitet und kehrt mit Anfang 30 aber nach New York zurück und hält sich dort wieder mit kleineren Jobs übers Wasser. Also man kann sagen, so irgendwie dieses Columbia-Studium, das führt zu nichts so richtig, weil er diesen ganzen Uni-Betrieb nicht so viel damit anfangen kann und sich da einfach zu eingeengt fühlt. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss, weil sein Schreiben nicht zu wirklich was führt, also und das jetzt nur auf einer rein kommerziellen Ebene gesehen, er schreibt Gedichte, er veröffentlicht kleine Sachen, so hier mal einen Text, da mal einen Text, er arbeitet mal an einer Edition mit.
Übersetzt,
eigentlich viel von dem, was wir ja auch so kennen, ne? Wenn man anfängt, man hat vielleicht mal die Chance, da was Kleines zu schreiben und da mal, aber es ist halt noch nicht das große Ding, du kannst davon alleine noch nicht leben und er hat dann alle möglichen anderen Jobs, ist in New York, schlägt sich darum und dann passiert einer dieser Zufälle, die für Paul Auster in seinem Werk halt extrem wichtig sind und die auch in seinem Leben das ein oder andere Mal zugeschlagen haben, so wie im Leben von uns allen vielleicht. Und das ist, sein Vater stirbt und der erbt ein bisschen. Das ist jetzt nicht besonders viel, der Vater war ja jetzt nicht extrem reich, aber Auster kündigt seinen letzten Job, sobald er das Erbe bekommt und macht sich dran, ein Buch zu schreiben. Und dieses Buch, die New York-Trilogie, wird tatsächlich auch sein literarischer Durchbruch. Und ich habe mal ein Zitat mitgebracht. Vor ein paar Jahren ist das Buch erschienen, Paul Auster, Ein Leben in Worten. Und er hat da mit einer Literaturwissenschaftlerin sein ganzes Leben durchgeredet und seine ganzen Werke, anhand seiner Werke. Und ich lese mal ein Zitat aus dem Gespräch da. Da geht es um die New York-Trilogie. Es geht um Unsicherheit, um die Tatsache, dass es in der Welt keine ewigen Gewissheiten gibt. Irgendwie müssen wir Platz für die Dinge machen, die wir nicht begreifen. Wir müssen mit Unklarheiten leben. Ich rede nicht von passiver, quietistischer Hinnahme, sondern von der Erkenntnis, dass es Dinge gibt, die wir niemals wissen werden. Und man könnte es ganz einfach so sagen, die New York-Trilogie mit ihren drei Bänden, die alle als einzelne Bücher erschienen sind, aber zusammengefasst werden inzwischen, die beschreibt oder geht diese Unsicherheit eigentlich durch. Also jeder Band spielt in einer Welt, in der alles unsicher ist. Figuren beschatten sich gegeneinander, es gibt ganz viel gegenseitig, es gibt ganz viel so detektivische Geschichten, es gibt Spuren, eines Tages ruft irgendwer an, will wen ganz anders sprechen, dann
der Zufall,
fragt sie,
ne?
Genau,
der auch
Zufall,
so eine Riesenrolle spielt.
Es passieren lauter Zufälle, genau. Und Figuren verschwinden, es gibt Identitätswechsel, Doppelgänger, ganz, also nichts ist sicher. Der Boden, der gelegt wird, wird sofort wieder weggezogen und durch einen anderen ersetzt. Das ist einerseits auf der inhaltlichen Ebene so, das ist auch da, kann man auch daran sehen, dass die Figuren zum Beispiel nur mit, teilweise in manchen nur mit Buchstaben belegt sind oder sowas, die dann aber auch wieder wechseln. Das erinnert auch teilweise stark an Beckett's Erzählung, wo man ja auch immer denkt, was ist denn jetzt hier los? Und in der nächsten Szene ist wieder, sind die gleichen schon wieder da und man denkt, was passiert jetzt? Was ist jetzt dazwischen passiert? So ist das auch. Die Figuren gehen ganz lange durch New York umher und machen sich eben so ihre Gedanken und beobachten sich gegenseitig. Aber es ist wirklich faszinierend, wie wenig eigentlich passiert, aber wie gleichzeitig durch diese Erzählweise, durch dieses ständige Abbrechen und neu erzählen und anders erzählen und nochmal überlegen und nochmal jemandem eine andere Identität geben, man gleichzeitig dieser Mechanik zugucken kann, dieser Mechanik des Zufalls, diesen Verschiebungen, diesem, ist es jetzt eigentlich Zufall, hat das irgendwie eine Bedeutung oder, also diese Unsicherheit, die er in diesem Interview beschreibt, mit dieser Unsicherheit zu leben, das könnte man lesen, lernen, wenn man so will, leben lernen, anhand dieser Bücher, weil die machen das eben, ne? Man geht da rein. Und lass uns doch erstmal einfach die erste Seite davon anhören, um so ein Gefühl zu kriegen von der New York Trilogie. Wir lesen die erste Seite aus Stadt aus Glaslyn.
Ja, gerne. Mit einer falschen Nummer fing es an. Mitten in der Nacht läutete das Telefon dreimal und die Stimme am anderen Ende fragte nach jemandem, der er nicht war. Viel später, als er in der Lage war, darüber nachzudenken, was mit ihm geschah, sollte er zu dem Schluss kommen, nichts ist wirklich, außer dem Zufall. Aber das war viel später. Am Anfang waren einfach nur das Ereignis und seine Folgen. Ob es anders hätte ausgehen können oder ob mit dem ersten Wort aus dem Mund des Fremden alles vorausbestimmt war, ist nicht das Problem. Das Problem ist die Geschichte selbst. Und ob sie etwas bedeutet oder nicht, muss die Geschichte nicht sagen. Mit Quinn brauchen wir uns kaum aufzuhalten. Wer er war, woher er kam und was er tat, ist nicht so wichtig. Wir wissen zum Beispiel, dass er 35 war. Wir wissen, dass er einmal verheiratet und Vater gewesen war und dass nun beide tot waren, seine Frau und sein Sohn. Wir wissen auch, dass er Bücher schrieb, um genau zu sein, Detektivromane. Diese Werke wurden unter dem Namen William Wilson verfasst und er produzierte ungefähr ein Buch pro Jahr, womit er genug verdiente, um in einer kleinen Wohnung in New York bescheiden leben zu können. Da er für einen Roman nicht mehr als 5 oder 6 Monate brauchte, konnte er den Rest des Jahres tun, was er wollte. Er las viele Bücher, er sah sich Gemälde an, er ging ins Kino. Im Sommer verfolgte er die Baseballspiele im Fernsehen, im Winter besuchte er die Oper. Was er aber am liebsten tat, war das Gehen.
Mit diesem Buch, mit der New York Trilogie oder diesen 3 Bänden ist der Boden für Paul Auster als Schriftsteller bereitet. Und das, was jetzt folgt, ist eigentlich das, wofür ihn seine meisten Leser und Leserinnen auch kennen, nämlich eine sehr produktive Zeit, in der er regelmäßig Bücher veröffentlicht. Und man könnte aber sagen, alle Themen, die er so hat, tauchen in dieser New York Trilogie eigentlich auch schon auf. Er beobachtet die kulturellen Veränderungen in Amerika in all seinen Büchern. Der Zufall spielt in allen Büchern eine große Rolle. Die meisten Bücher spielen in New York. Und wenn sie nicht in New York spielen, kommen sie irgendwann mal wieder nach New York. Also irgendwie taucht New York auf. Wir haben darüber gesprochen, was seine großen Leidenschaften in der Kindheit waren, nämlich Baseball, Filme. Auch das ist was, was immer wieder in den Büchern auftaucht. Diese Figuren sind auch immer so ein bisschen verkappt autofiktional, könnte man sagen. Also es sind Romane, es sind Erfindungen, aber sie haben immer irgendwie auch was mit Paul Auster zu tun. In der New York Trilogie gibt es eine Figur, den Schriftsteller Paul Auster, der dann von seiner Figur besucht wird und die haben dann so ein herrlich absurdes Gespräch miteinander. Oh, also er taucht in seiner Fiktion und seine Interessen tauchen in seiner Fiktion immer wieder auf.
Das ist ein bisschen wie wenn, wenn so Leute, die deren Bücher verfilmt werden, dann irgendwie so eine Statistenrolle.
Ja, na, so Regisseure, ne? Hitchcock, ja, so, und Tarantino, genau. Und so, die mal kurz, ja, so durch die Dings laufen. Total. Und er hat eine große Leidenschaft, haben wir ja besprochen, und da wollte ich als jemand, der sich auch sehr für Filme interessiert und der diesen speziellen Film auch sehr, sehr gut findet, auch mal einen kleinen Abstecher noch machen. Also es gibt, wie gesagt, all diese Bücher zu lesen, und es gibt dann später Werke, die wirklich dezidiert autobiografisch sind. Das sind die, über die wir schon gesprochen haben, ganz am Anfang, nämlich Bericht aus dem Innern und Winterjournal. Er hat aber auch zwischenzeitlich während seinem ganzen Schreiben die Gelegenheit erhalten, ein Drehbuch zu schreiben. Und zwar ist der Regisseur Rain Wang auf ihn zugekommen und hat gesagt, ich habe diese Geschichte, also Oster hatte meine Weihnachtsgeschichte veröffentlicht in der New York Times. Und Rain Wang hat die gelesen und gesagt, ich möchte daraus gerne irgendwie ein Drehbuch machen. Kannst du das nicht machen? Und Oster hat gesagt, naja, ich kann mal so ein paar erste Seiten schreiben, aber ich will kein Drehbuch schreiben. Ich will damit eigentlich sonst nichts zu tun
Interessant, weil er
ein Riesenfilmfan ist.
Ja,
ne?
Und er hatte schon ein Drehbuch geschrieben. Erinnerst du dich an unsere
Das verlorene vielleicht war das so traumatisch für ihn, ne? Dass er gesagt hat, nie mehr, die verliere ich sowieso wieder. Nein, aber er hat dann irgendwie, natürlich hat es ihn gepackt, er ist ein Riesenfilmfan, darüber haben wir schon viel besprochen. Er hat teilweise ganze Filme nacherzählt, wie du uns erzählt hast, bei Bericht aus dem Innern. Und er hat das Drehbuch dann geschrieben. Und dieses Drehbuch wurde dann Film. Er hat auch mit, also er saß mit diesem Rain Wang im Regiestuhl so ein bisschen mit. Er hat später sogar noch einen eigenen Film gemacht, Blue in the Face, mit Rain Wang zusammen und dann später noch Lulu in the Bridge ganz allein. Also er ist quasi über den Umweg schreiben, Bücher schreiben, über seine Bücher, über die Veröffentlichung seiner Bücher doch noch mal zum Film gekommen und konnte dann ein bisschen da arbeiten. Und Smoke ist einfach so Austers New York auf der Leinwand.
Ist das diese Weihnachtsgeschichte als Film?
Es ist eigentlich die Weihnachtsgeschichte, aber die Weihnachtsgeschichte ist in ein Kernstück des Films. Die taucht an einer ganz zentralen Stelle auf, aber sie ist nicht der Film. Der Film handelt von so einer Reihe Figuren, die alle im selben Viertel leben, in Brooklyn, alle sich immer wieder auf unterschiedliche Weise in so einem Zigarrenladen treffen. Und in diesem Zigarrenladen gibt es eben den Besitzer, gespielt von Harvey Keitel, der so ganz viel, ja, so Lebensweisheit irgendwie hat. Dann gibt es so einen Schriftsteller, der vielleicht so ein alter Ego von Paul Auster ist. Dann gibt es einen Jungen, der irgendwie ausgerissen ist und quasi ein Obdach braucht. Dann gibt's den Vater dieses Jungen, gespielt von Forrest Whitaker, der so eine kleine Autowerkstatt am Rande von New York betreibt. Und jedenfalls geht's einfach um diese Figuren und wie die sich unterhalten. Und es ist tatsächlich so, dass das Drehbuch auch veröffentlicht wurde im Rowohlt Verlag. Und das kann ich sehr empfehlen, weil da ist auch noch das Drehbuch von Blue in the Face dabei und ein langes Interview mit Paul Auster und sehr, sehr schöne Fotos. Und man sieht einfach, wie gut der auch Dialoge schreiben konnte. Also das ist wirklich so, ich sag mal, abgelauschte New Yorker Alltagskonversationen, weißt du, die du in diesen Drehbüchern auf die beste Weise findest. Und Paul Auster selbst hat über diese Drehbücher gesagt, in mancher Hinsicht halte ich dieses Drehbuch, also Smoke vor allem, für das optimistischste, was ich je geschrieben habe. Also man hat hier eine extreme Wärme irgendwie und einen extremen, ja, es macht einfach eine extreme Freude, diesen Figuren zuzusehen. Also sowohl eine Filmempfehlung als auch für das Drehbuch. Was ich aber dann ganz interessant finde, um den Bogen wieder zurückzuschlagen, er wurde gefragt in diesem Interview, dass diesen Drehbüchern vorangestellt ist, wird er gefragt, ob er denn jetzt noch weitere Filme macht, wie es denn jetzt weitergeht damals, ne? Und dann ist die Frage, haben Sie Lust, noch einmal Regie zu führen? Und dann sagt er, nein, das kann ich nicht sagen. Die Arbeit an diesen Filmen war eine fantastische Erfahrung und ich bin froh, dass es so gelaufen ist. Ich bin froh, dass ich so sehr daran beteiligt worden bin. Aber genug ist genug. Jetzt wird es Zeit, dass ich mich wieder in mein Loch verkrieche und mit dem nächsten Buch anfange. Ein neuer Roman will geschrieben werden und ich kann es kaum abwarten, die Tür hinter mir abzuschließen und endlich loszulegen. Und das fand ich irgendwie eine schöne Stelle, weil diese Filmleidenschaft immer riesengroß ist bei ihm, weil es immer ein großes Thema spielt, aber am Ende ist er halt doch ein Romanschriftsteller und seine größte Leidenschaft von allen bleibt der Roman und das Schreiben von Romanen und auch dieses, ich kenne wenige andere Schriftsteller, die so begeistert davon erzählt haben, wie schön sie es eigentlich an ihrem Schreibtisch haben und wie schön sie es in ihrem Zimmer haben und wie toll das ist, ja, irgendwie stundenlang im Zimmer auf und ab zu gehen und dann irgendwie zu schreiben und was das für ein erfüllendes Gefühl ist, zu schreiben und am Ende des Tages zu wissen, wie Oster das selber gesagt hat, ich weiß, ich habe mein Bestes gegeben, selbst wenn die Seite mal nicht gut geworden ist oder so, ist in Ordnung, ich weiß, ich habe mein Bestes gegeben und das ist erfüllend.
Es ist auch mal so eine andere Aussage über das Schreiben als so klischierte Aussagen von, es ist so eine Qual, ich bin so einsam dabei, es macht mir keinen Spaß und es ist immer so schlecht und ich hasse, was ich schreibe. Also es ist so erfrischend anders. Meine Oma fragt mich auch jedes Mal, wenn ich sie besuche, warum ich mich eigentlich mit dem Schreiben abquäle, wo doch schon so viele gute Bücher erschienen sind. Und dann sage ich jedes Mal, ach, so eine Qual ist es eigentlich nicht. Und dann sagt sie jedes Mal, na gut, dann ist es ja okay.
Dann ist erlaubt.
Dann ist ja in Ordnung.
Ja, genau. Ich glaube, das ist, Oster sagt zum Beispiel, ja, Schreiben ist anstrengend, aber es macht mir halt Spaß. Schreiben ist einsam, aber ich sitze halt gerne allein in einem Raum und habe meine Ruhe.
Ja.
Ne? Und wir kommen da jetzt auch, das ist eine gute Brücke zu Osters Schreiben an sich, weil das Schreiben an sich hat ihn so fasziniert, dass er in all seinen Büchern, und das haben wir ja bei der New York Trilogie jetzt exemplarisch schon mal besprochen, immer wieder den Schreibprozess auch thematisiert hat. Also es geht immer wieder um die Frage, was für eine Geschichte wird hier eigentlich erzählt und die Figuren machen sich darüber Gedanken und konnte man überhaupt wissen, was man gesehen hat oder war das nicht eigentlich was ganz anderes? Also dieses, ich sag mal, so eine philosophische oder so eine Metaebene über die Sprache ist in seinen Büchern immer drin. Und da kriegt man ja schnell, du wirst das kennenlernen, du hast geisteswissenschaftlich studiert, das Etikett postmodern draufgeklatscht. Also postmodern ist sozusagen alles, was irgendwie so diese Theorie so groß macht, Texte, die Theorie so mit, wie würdest du das beschreiben?
Ja, so eine Metaebene über das Schreiben selbst, über den Text.
Genau.
Der Text denkt über sich selbst nach.
Genau,
und so
also weg von einfach nur erzählen,
ja,
sage ich mal.
Genau.
Und Oster macht das aus dieser Begeisterung für die Sprache. Aber angesprochen auf die Frage, ob jetzt sein Schreiben postmodern ist, sagt er, für mich haben derlei Etikettierungen etwas Arrogantes. Dahinter steckt eine Selbstsicherheit, die ich geschmacklos finde, wenn nicht geradezu verlogen. Ich versuche mich angesichts meiner Verwirrung in Bescheidenheit zu üben und ich möchte meinen Zweifeln keinen Stellenwert verleihen, den sie nicht verdienen. Ich stolpere wirklich, ich tappe wirklich im Dunkeln, ich weiß nicht. Und er selbst begründet dann seine Art zu erzählen auf seine eigene Weise und sagt, mir lag immer daran, die innere Mechanik meines Schreibens offenzulegen oder das jedenfalls zu versuchen, weil mir der Denkprozess genauso interessant scheint wie seine Ergebnisse. Und man könnte sagen, auf so einer inhaltlichen Ebene diese Willkürlichkeit der Welt, die Unsicherheit der Welt, die Zufälle, die passieren und die dann zu Dingen führen, von denen er immer gesagt hat, es ist nicht so, dass dahinter eine Bedeutung ist. Also er hat nicht geglaubt irgendwie und hat gesagt, das ist der große Plan oder so. Aber er hat gesagt, es gibt Zufälle, die sind so komisch. Und wenn man sich überlegt, dass dieser Zufall zu diesem Zufall geführt hat und das ein ganzes Leben beeinflusst hat, das ist einfach faszinierend, das zu beschreiben, das zu beobachten und das immer wieder zu thematisieren, wie seltsam das eigentlich ist. Dieses Staunen darüber, ohne zu sagen, ohne, sage ich mal, den metaphysischen Ausweg zu nehmen und zu sagen, ja, es hängt ja alles zusammen und es gibt halt die größere Macht und deswegen ist es, das hat er nie gemacht, sondern es ist so ein Staunen über das Leben, ne?
Weißt du, was ich schön finde, dass er auch so ein bisschen in diesen Zitaten, die du gerade vorgelesen hast, in diesen Antworten irgendwie diesem ganzen Begriffswirrwarr und diesem Wunsch nach Begriffen oder auch der, ja, dieser Notwendigkeit, Begriffe zu finden, um sich über Phänomene austauschen zu können, irgendwie was entgegensetzt. Weil ja ganz klar ist, dass sich kein Mensch hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt postmodern, was brauche ich denn dafür?
Mhm.
Das lasse ich jetzt einfließen. Also ich bezweifle wirklich, dass irgendjemand so schreibt oder dass, wenn jemand so schreibt, dabei etwas Gutes herauskommt. Sondern man setzt sich halt hin und tut, wie Paul Auster das eben sagt, etwas, das sich richtig anfühlt. Man versucht, eine Antwort zu finden, man stellt Fragen, man geht einen Weg, der einem zwingend erscheint und dann kommt dabei halt was raus. Und deswegen fand ich diese Antwort sehr schön von ihm.
Ich auch, weil es auch so ist, dass halt häufig, wenn was rauskommt, was nicht so ist, wie es immer schon war, dann häufig nach einem Etikett gesucht wird ganz schnell, dass man dann so draufpappen kann, dass man so sagen kann, okay, das ist das und das und dann haben wir es ja auch wieder verstanden.
Ja.
Und es ist ja auch gar nicht so, dass Paul Auster nicht stringent erzählt. Also dieses ganze Suchen, sich verlaufen, diese ganzen Zufälle führen nicht dazu, dass diese Texte in irgendeiner Weise schwer zu lesen sind. Die haben eine extrem schöne Sprache, die auch nach vorne geht. Und ich fand den Aspekt postmodern auch deswegen nochmal interessant, weil Cyril Hustvedt am Ende seines Lebens nach seinem Tod sich öffentlich geäußert hat. Seine Frau, zu der wir nächste Folge noch kommen, ausführlich. Und die halt gesagt hat, sie verletzt es quasi richtig, dass in vielen, vor allem amerikanischen Zeitschriften halt überall stand, er wäre so ein postmoderner Schriftsteller gewesen, weil das einfach was war, was er nicht sein wollte. Mhm. Und weil sie auch sagt, ihr seid einfach zu faul, richtig zu lesen. Ihr gebt euch gar keine Mühe zu verstehen, was er eigentlich gemacht hat, sondern pappt da halt euer Etikett drauf, weil es euch so passt, ihn da irgendwie als postmodernen Schriftsteller zu bezeichnen. Und da wurde sie tatsächlich, also die war da richtig sauer und hat darüber gesprochen. Genau. Er war fasziniert von den Zufällen im Leben und auch von den Zufällen in der Sprache. Ich habe noch so ein letztes Zitat zu dem Thema mitgebracht. Ich glaube, ohne Sprache gäbe es die Welt gar nicht. Wir wären nicht fähig, zwischen Dingen zu unterscheiden. Wir hätten weder Tische noch Stühle, nur ein verschwommenes Gewirr von Gegenständen. Und diese Notwendigkeit von Sprache für Kommunikation bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass sobald eine Figur an den Rand ihrer Sprache kommt, sie auch ein bisschen gewissermaßen an den Rand ihres Verstandes kommt. Ne, wenn man irgendwie nicht mehr die Sprache findet, das auszudrücken, was man sagen will, dann ist man irgendwie ziemlich einsam und verloren in der Welt. Und auch das, dieser Abgrund, der entsteht, wenn einem ein bisschen die Sprache fehlt, das ist auch was man bei Paul Auster und seinen Figuren immer wieder bemerkt, dass Figuren an diese Schwelle kommen. Also er spielt auch damit immer wieder. Und Lynn, bevor wir uns für heute verabschieden und dann nochmal auf sein Alterswerk und vor allem auch auf seine Beziehung zu Cyril Hustvedt zu sprechen kommen wollen in der nächsten Folge, noch eine kleine Empfehlung für alle, die so ein bisschen diese Sache mit dem Zufall, der nochmal nachgehen möchten. Kennst du das Buch, das Rote Notizbuch von Auster? Ist ein extremst dünnes Buch und er selber hat dazu gesagt, diese kleinen Texte sind aufgebaut wie Witze, die einfachste Form des Geschichtenerzählens. Er war übrigens ein Riesenfan von Witzen, ne?
Das glaube ich.
Auster meinte, Witze sind eigentlich die beste Form des Erzählens, so. Und schnörkellose Sätze, die auf eine Pointe hinzielen. Und was sind das jetzt für Geschichten? Das sind wahre Geschichten und eben Geschichten von verrückten Zufällen. Das ist einfach eine Sammlung von irgendwelchen Zufällen, die ihm entweder erzählt wurden oder die er halt selber erlebt hat. Also irgendwie X trifft Y und ganz viele Jahre später auf einem ganz anderen Kontinent treffen sich die Kinder und na so. Also wirklich. Und es ist halt wirklich teilweise so, also Witz passt insofern ganz gut, weil man ja manchmal vor solchen Zufällen einfach so denkt, so was? Ja. Was soll das bitte sein? Aber es wurde auch als so ein bisschen seine Poetik beschrieben, dieses Buch. Und so kann man das auch lesen, denke ich, dass man einfach so sieht, diese Faszination, diese Freude dann aber auch, das zu erzählen, das hat man da. Und das ist ein sehr schönes, schönes Buch. Und da erfährt man viel über seinen Blick auf die Welt. Und damit würde ich sagen, Lynn, machen wir für jetzt Schluss. Kommen aber noch einmal zu Auster zurück in der nächsten Folge.
Ja, und dann werden wir jetzt, da wir 3 Folgen lang das Werden von Paul Auster angeschaut haben, das Vergehen von Paul Auster thematisieren müssen und unsere 4-teilige Paul Auster-Betrachtung damit zu einem Ende bringen.
Genau.
Bin jetzt schon ein bisschen traurig.
Was vom Tage übrig blieb.
So, wir wollen uns wieder ein bisschen an tolle Menschen erinnern. Möchtest du anfangen oder soll ich?
Fang du an.
Ach, verdammt.
Okay, soll ich?
Ja, mach ruhig.
Okay, also Siegfried Lenz, ich meine, in dem Fall ist es jetzt der Todestag, aber erinnern können wir uns ja trotzdem an ihn. Am 17. März 1926 ist er in der Elke in Polen geboren und er ist am 7. Oktober 2014, also heute genau, Lynn.
Ja.
Heute genau vor 10 Jahren verstorben. Und ich glaube, man kann das durchaus mal mit dem Etikett jetzt platt sagen, weil wir da auch gar nicht so nah drauf eingehen wollen. Er gehört zu den größten deutschsprachigen Nachkriegserzählern, also einfach von der Bedeutung im deutschen Literaturbetrieb. Ja. Siegfried Lenz steht da irgendwie neben Günter Grass und anderen großen Namen.
Zu Recht,
genau in dem Fall. Und er ist unter anderem berühmt für Bücher wie Deutschstunde oder So zärtlich war so Laiken. Er hat aber relativ im höheren Alter, sage ich mal, ein Buch geschrieben, was ich von den Büchern, die ich von ihm kenne, einfach für das Allerallerschönste halte. Es ist eine Novelle und die heißt Schweigeminute und sie beginnt mit einer Schweigeminute. Und zwar die Schüler und Lehrer versammeln sich in der Aula des Lessing-Gymnasiums und nehmen Abschied von der jungen Englischlehrerin Stella Petersen oder Petersen wahrscheinlich, weil es eine norddeutsche Geschichte ist, die bei einem Bootsunglück tödlich verunglückt ist. Und der 18-jährige Schüler Christian erinnert sich an seine Liebesaffäre mit dieser Lehrerin. Also der hatte eine Liebesaffäre und eigentlich wird diese ganze Novelle beschreibt uns diese Liebe aus der Rückschau. Sie ist aber extremst keusch geschrieben. Es gibt fast keine expliziten erotischen Dinge, sondern es gibt ganz viel Seesprache, es gibt ganz viel diese Landschaft, es gibt ganz viel in Details, in Nuancen angedeutet, diese Annäherung zwischen dieser Lehrerin und diesem Schüler. Und das ist einfach deutsche Sprache at its best, würde ich mal sagen. Also das, was man rausholen kann, wenn man wirklich ganz zärtlich, ganz sanft schreibt und eine der schönsten Novellen, die ich kenne in deutscher Sprache. Insofern ein schöner Anlass, sich daran zu erinnern. Und Lynn, von meiner zarten, nuancierten Liebesgeschichte kommen wir jetzt zu deinem düsteren Horrorzeug, ne? Also ich sag mal so, ja, komm, mach ruhig.
Josef ist kein Fan, aber Josef hat auch
Nicht komplett, ne? Aber
ja, ja. Aber in diesem Fall hast du Nachholbedarf, weil ich bin mir sicher, dass du daraus auch also ganz viel. Du bist es sowieso fies, ne? Du erzählst mir mal hier von Büchern und AutorInnen und dann gehe ich immer heim mit einem riesigen Lesepacken und bin total bereichert und dann sage ich was über die Leute, die ich gut finde und Josef ist so, okay, mach mal. Aber pass auf, also vor 175 Jahren im Oktober ist nämlich einer meiner absoluten Lieblingsautoren gestorben. Einsam und verarmt in Baltimore und alle Ultras wissen jetzt schon, von wem ich rede, nämlich von einem der meistgelesenen Autoren seiner Zeit, von Edgar Allan Poe. Und es ist wirklich so, dass er sehr bekannt war, vor allem nachdem er das Gedicht geschrieben hat, Der Rabe. Er hatte dann sogar, glaube ich, einen Spitznamen, also er hieß dann selber Der Rabe, wurde von den Menschen so genannt in seinem Umfeld. Und das Gedicht hat ihn endgültig berühmt gemacht, obwohl er über 50 Erzählungen, einen Abenteuerroman, Balladen und Sonette geschrieben hat. Aber das Nevermore, das Nimmermehr, das da immer in diesem Gedicht vorkommt, das hat es einfach in die Popkultur geschafft. Also Simpsons, alle möglichen Sachen referieren darauf. Ja, dieser US-amerikanische Schriftsteller hat die Kurzgeschichte entscheidend geprägt, hat auch Genres geprägt, wie die Kriminalgeschichte, die Horrorgeschichte, die Schauerliteratur.
Also alles da, wo so deine, wie sagt man, Komfortzone ist.
Naja, ich finde halt irgendwie einfach, wenn das gut gemacht ist, dann macht das richtig Spaß. Und
total.
Ich glaube, gerade bei so Gattungsliteratur, die häufig also die viel bedient wird auf dem Markt und bei der man deswegen häufig das Gefühl hat, das sind so Abklatsche von Abklatschen, lohnt es sich mal zurückzuschauen, wie das an Anfang genommen hat, weil da liegt halt echt, liegen die Schätze halt, ne?
Ja.
Das muss man sich anschauen. Und ich habe zwei super Tipps, um sich mit Edgar Allan Poe, um sich anzunähern, vielleicht, wenn man auch noch nicht so viel kennt, aber die Tipps sind auch super cool für Leute, die ihn schon sehr gut kennen. Ich muss nämlich dazu erzählen. Ich bin auf Edgar Allan Poe erst intensiv gestoßen vor so 10 Jahren, als ich angefangen habe, seine Erzählungen mir auf YouTube zum Einschlafen anzuhören. Gelesen von dem fantastischen Sprecher David Nathan. Der spricht auch, glaube ich, Johnny Depp in vielen Rollen. Also der hat einfach so eine ganz sonore, bekannte Stimme und spricht es einfach grandios. Und das Schlimme, Schlimme, Schlimme ist, ich habe jetzt danach gesucht und ich habe es nicht mehr gefunden. Das macht insofern nichts, als dass der auch ganz viele andere Abenteuer und Horror-Stories eingelesen hat, wie Lovecraft, Jules Verne und so, ne? Also man kann den noch hören, aber diese Erzählungen von Edgar Allan Poe habe ich nicht wiedergefunden und dann habe ich mich natürlich auf Ersatzsuche gemacht. Einmal gibt es beim Deutschlandfunk Kultur, den Link habe ich mitgebracht, ein wunderbares Hörspiel von Jan Wilm, der eine Geschichte geschrieben hat über die sehr seltsamen Todesumstände von Edgar Allan Poe. Und das ist so eine Zeitreise. Also da werden ganz viele Poe'sche Motive aufgegriffen und diese Figur, die da erzählt, reist eben auch nach Baltimore und versucht zu verstehen, wie es zum Tod von Edgar Allan Poe gekommen ist. Eine sehr, sehr schöne Sache, eine Stunde, die man sich gut anhören kann, um sich so ein bisschen diesem Erzähler anzunähern. Und dann gibt's eine Netflix-Serie, Der Untergang des Hauses Usher, was eine der berühmtesten Erzählungen von Edgar Allan Poe ist, die wurde für diese Netflix-Serie, Miniserie in unsere Zeit versetzt, nach 2023. Und die Familie Usher ist hier, hat hier eine Familiendynastie aufgebaut. Das ist ein riesiges Pharmaunternehmen, das die leiten, und die stehen vor Gericht, weil die eben viele Sachen gemacht haben, die nicht ganz okay sind. Es sind viele Menschen gestorben und die machen so Schmerzmittel oder sowas. Ich muss dazu sagen, ich habe für dich echt gestern Abend mir noch die allererste Folge reingezogen. Das war also alles knapp. Das heißt, alle Angaben jetzt insofern ohne Gewähr, als dass
aber
ich jetzt...
Aber war die erste Folge gut?
Ja, das ist ja, auf jeden Fall. Deswegen empfehle ich sie dir ja gerade. Pass auf, es gibt klassische Horrorelemente da drin. Es ist auch FSK 18. Aber das Coole ist halt auch dieses Transferieren in die Gegenwart, und das Allerbeste ist ja für Poe-Fans, dass die quasi Figuren aus anderen Erzählungen genommen haben und die noch mit reinnehmen. Also eigentlich ist das Setting nämlich so, dass dieses Oberhaupt der Familie Usher einem Freund ein Geständnis macht. Und in dieser Geschichte ist es so, dass die ja eben schon so lange von der Polizei beobachtet werden, und ein Cop namens Dupin, der auch aus einer Poe-Geschichte stammt und der Prototyp des Sherlock Holmes ist, ist es diesmal, der eben dieses Geständnis sich anhört und wo sich alle Puzzleteile zusammenfügen. In dieser Familiengeschichte, in der es eben typische Poe-Elemente gibt, also die klassische Detektivgeschichte, Suizide, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Geisteskrankheit, weil das zur Zeit von Edgar Allan Poe eben einfach Geisteskrankheit hieß und dieser Wahnsinn darin so zusammengefasst wurde. Es gibt uns auch diesen Anwalt der Familie, der heißt hier Arthur Gordon Pym, und alle, die Edgar Allan Poe gut kennen, wissen, dass Arthur Gordon Pym die Hauptfigur seines einzigen Abenteuerromans ist, seines einzigen Romans, den er geschrieben hat. Das heißt, hier taucht wieder eine Figur auf. Es gibt natürlich auch dauernd Raben, die irgendeine Rolle spielen, und irgendwie ist das, ja, so eine richtig schöne Hommage an Edgar Allan Poe, an seine Elemente im Horror, die er ja auch teilweise erst eingeführt und bekannt gemacht hat. Ja. Kann echt noch Stunden davon schwärmen. Schau da mal rein. Und es ist auch gut besetzt. Ich habe jetzt den Namen, ich habe ihn nicht vergessen, Mark Hamill als Familienanwalt Arthur Gordon Pym. Du weißt, das ist der Darsteller von Luke Skywalker.
Ich habe ja nie Star Wars gesehen. Ne?
Ich auch nicht, aber ich dachte, ich beeindrucke dich jetzt, indem ich auch mal weiß, wie die Leute heißen.
Hättest du, aber ich glaube, wir treffen uns eher bei Herr der Ringe, ne?
Ja, das stimmt.
Es gibt übrigens auf Netflix, ist mir gerade eingefallen, noch einen Film, der heißt, glaube ich, Eine unheimliche Geschichte. Das reichen wir in den Shownotes nach. Da geht es auch um Edgar Allan Poe und seinen Tod, und Christian Bale spielt mit und so.
Na, das klingt ja wirklich grandios.
Da solltest
das
du mal direkt dran an so einem Regentag wie heute, ne? Ich werde auf jeden Fall auch mich da mal bemühen. Ich habe eine Erzählung von ihm gelesen, die heißt Der entwendete Brief. Mhm. Das haben wir in der Uni gelesen, und die hat mich durchaus auch beeindruckt. Deswegen, ich bin da durchaus bereit, Lynn, mich zu öffnen, ja?
Dann öffne
und
dich,
auf diese,
stoß
auf,
an mit mir.
Auf diese Note enden wir heute. Ciao, Lynn, und
bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Das war Wasser und Buch. Der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.